Der steht im Jesaja 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dazu den Predigtext, der steht im 5. Buch Mose, Kapitel 7, die Verse 6 bis 12. Das 5. Buch Mose 7, 6 bis 12. Ich möchte heute über die ewige Erwählung Israels reden und über die Treue Gottes in seinem Bund.
Die Bänke rumdrehen.
Ich lese vor, Vers 6. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat der Herr euch angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, erkennen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, die er deinen Vätern geschworen hat. Ja, also es geht heute um Israel und was auch insbesondere mein Herzensthema ist. Der Gottfried hatte mich gefragt, ob ich über was sprechen möchte, was ich auf dem Herzen habe. Da habe ich gedacht, ich habe eigentlich nichts auf dem Herzen. Dann habe ich mir den Predigtext angeguckt und dachte ich, das habe ich auf dem Herzen. Ja. Also es geht im 5. Buch Mose, das ist ja ein Buch, das könnte man mit dem Wort Bund überschreiben. Also da geht es um die Erneuerung des Bundes mit Israel, bevor sie ins verheißene Land einzogen. Und ja, dieses ganze Buch ist so aufgebaut wie ein Bundeszeugnis aus der damaligen Zeit, aus dem 13. oder 15. Jahrhundert. Und daher weiß man, dass dieses Buch sehr alt ist und Moses geschrieben hat. Dass ja Jesus auch so sieht. Genau, also die Situation ist folgende, dass die erwachsene Generation von dem Volk Israel, welches aus der Wüste gekommen ist, gestorben ist. Die beim Bundesschluss am Sinai dabei waren, die aus Ägypten herausgeführt wurden, diese Generation ist gestorben und die Kindergeneration, die ausgezogen ist, die soll jetzt nach der Verheißung Gottes ins verheißene Land einziehen. Und jetzt stehen sie vorm Jordan und Mose erklärt dem Volk noch einmal die Gebote und die Gesetze, wie so eine Art Verfassung für das verheißene Land. Er konkretisiert diese für das Leben dort und weist das Volk einfach in diesen Bund ein, den der Herr mit ihm geschlossen hat. Und es ist interessant, dass da steht, dass der Bund, der im Lande Moab geschlossen wird, neben dem Bund, der am Sinai geschlossen wurde. Also, es ist wie so eine Art neuer Bund, aber es ist kein neuer Bund. Das ist sozusagen nochmal die Erneuerung. Und über diesen Bund wird gesagt, dass er mit denen geschlossen wird, die vor ihm stehen, und mit denen, die nicht hier stehen. Das heißt, das sind alle anderen, die danach kommen. Ja. Aber auch Mose selber darf nicht in dieses neue Land hinein. Gott hat gesagt, dein Nachfolger Josua wird das Volk in das Land führen. Und in dem Buch am Ende finden wir auch so eine prophetische Vorausschau, dass nämlich Israel diesen Bund brechen wird, dass es ihn nicht halten wird und eigentlich genau in das hineinfallen wird, wovor Mose sie warnt, den Götzendienst. Also der Begriff Bund ist sozusagen sowas wie das Schlüsselwort für dieses ganze Buch. Und unser Predigtext, der ist eine Art Schlüsseltext zum Verständnis des ganzen Buches. Das zeigt uns einfach das Herz Gottes des Vaters für sein Volk, inmitten dieses ganzen komplexen Gesetzestextes mit Fluch und Segen und das sollt ihr tun, das sollt ihr lassen und in diesem Predigtext kommt einfach das Herz Gottes und die Liebe Gottes zu seinem Volk so deutlich zum Ausdruck. Und ich lese jetzt Vers 6. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt als Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Und dieser Vers beginnt mit denn und das bezieht sich auf die Verse davor. Und da sagt der Herr ihnen, dass wenn sie in das Land einziehen, sollen sie den Bann vollstrecken an den Völkern und an den Götzen, die dort sind. Das meint nichts anderes, soll sie komplett vernichten. Das ist krass und das ist anstößig heute für unsere Ohren. Aber Gott wusste, dass sein Volk, mit dem er den Bund geschlossen hat, dass diese Völker die größte Gefahr für es darstellen. Und wenn Israel auch in diesen selben Götzendienst hineinfällt, in diese Völker betrieben haben, mit allen Perversionen und Kinderopfern und Ähnlichem, dann würden es einfach... Ja, der Zorn Gottes würde dann irgendwie provoziert werden. Gott warnt sie ja, davor. Und in diesem Vers lesen wir, dass Israel dem Herrn ein heiliges Volk ist. Das heißt, abgesondert von allen anderen Völkern. Gesagt, dich Israel, scheide dich ab von den anderen Völkern. Du bist mein Eigentum. Und ja, und dieser Götzendienst, der, vor dem gewarnt wird, wo einfach Gott so krass ist, das hat mich daran erinnert, dass für uns das auch eine Warnung ist. Ja? Wenn wir aus einem Leben errettet wurden, von Götzendienst, von sexueller Unreinheit, von allen möglichen Dingen, die uns gebunden haben, dann ist es so wichtig, dass wir uns wirklich von allen Dingen trennen, die damit im Zusammenhang stehen. Von allen Symbolen, bei mir war es auch Musik und auch von Menschen, ja? Die uns immer wieder vielleicht in diese Richtung ziehen. Die müssen wir regelrecht aus unserer Gemeinschaft verbannen, sonst können wir jedes Befreiungsgebet uns sparen, dass wir sprechen, wenn wir nicht bereit sind, da wirklich radikal umzugehen und das ist umzukehren. Und das ist nicht so einfach. Ich habe das in meinem Leben erlebt. Da ist Kampf. Ja? Der Paulus schreibt an die Korinther, die ihr zu den stummen Götzen hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Ja? Das sind Kräfte, die versuchen uns fortzureißen, die versuchen uns zu sich hinzureißen. Und diese Götzen, die wir dienen oder gedient haben, die geben uns Identität, ja? Die füllen uns aus, die sind ein Teil von uns geworden. Das, was wir anbeten, wird ein Teil von uns. Das, wovor wir uns niederwerfen, wird ein Teil von uns. Und auf einmal sagt Gott, das ist mit mir nicht vereinbar. Ja? Und für mich hat sich das damals so angefühlt, als ob so mein Herz rausgerissen wird. Es gab bestimmte Dinge in meiner Jugend, wo ich in Bindung war und die jetzt loszulassen und mich radikal von allem drumherum zu trennen, das war wirklich großes Opfer. Aber Jesus hat mir gezeigt, dass niemand auf unserem Herzensthron sitzen darf als er allein. Ja? Wenn wir mit ihm, er unser Herr ist, dann ist er der König unseres Herzens. Und jeder, der darauf sitzt, ich habe das damals so erlebt, ich musste ihn regelrecht fortjagen. Ich habe das richtig innerlich gesehen, da sitzt ein König auf meinem Herz und der ist irgendwie meine Identität und ich musste den verjagen, ja, und sagen, Jesus ist der Herr. Und dann ist erstmal eine große Leere da, weil was heißt das jetzt, ja, wie Jesus, du musst diese Leere in mir ausfüllen. Und ja, wer da vielleicht noch irgendwie Kämpfe hat, den möchte ich einfach ermutigen, da wirklich radikal sich von Dingen zu trennen, wo Gott dir gezeigt hat, das geht nicht, ja, das ist nicht mit mir vereinbar. Aber jetzt weiter zu unserem Text, du bist ein heiliges Volk, da sagt der Herr, dass er Israel liebt, dass er Israel für sich zum Eigentum erwählt hat. Und diese Erwählung hat er niemals zurückgenommen. Die gilt ein für alle Mal. Du bist mein Eigentum. Und was sein Eigentum ist, das lässt er niemals los. Das lässt er sich nie von niemandem aus der Hand reißen. Er hat dieses Volk, hat schlimme Konsequenzen erlitten, aber verlassen wird er dieses Volk niemals. Und das ist in unserer Kirchengeschichte nicht verstanden worden. Ja. In der Kirchengeschichte sehen wir leider, dass die Kirche damals schon nach den Aposteln gedacht hat, das Volk ist vertrieben worden, damals Jerusalem wurde zerstört, die Juden wurden aus dem Land getrieben, 135 nach Christus wurde das Land in Palästina umgenannt. Ja. Und Jerusalem in Aelia Capitolina, damit man nie wieder daran denkt, dass dieses Land irgendwas mit Juden zu tun hat. Und das ist einfach, diese Zeit geht bis heute so. Und da möchte ich eine Stelle aus Lukas vorlesen. sagt Jesus in der Endzeitrede, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dieses Volk kommen und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und in dieser Zeit leben wir jetzt, ja. Das Jerusalem wurde zertreten, das Land wurde in Palästina umgenannt. Aber jetzt sehen wir mit unseren Augen, dass Gott treu ist seinem Bund. Er holt sein Volk zurück ins Land. Das Volk im Land ist der Beweis, dass Gott zu seinem Bund steht. Und das war all die 2000 Jahre nicht der Fall. Oder waren nur ein paar Leute da. Und die Kirche hat gedacht, das ist das Gericht Gottes, weil sie den Messias verstoßen haben. Ich will die Kirchenväter nicht schlecht machen, ja. Die haben wirklich ihr Leben hingelegt für den Glauben. Die haben uns den Glauben der Apostel überliefert. Aber da hatten sie einfach den Bund oder die Treue Gottes nicht verstanden. Und das hat diese Zeit des christlichen Antisemitismus bewirkt. Aber heute sehen wir mit unseren Augen, dass Gott sein Volk aus aller Welt nach Hause holt. Und wir leben jetzt in dieser Zeit, wo die Zeit der Nation vorbeigeht, wie Jesus sagt, ja. Und das bezieht sich auch auf die Berge Israels, Judäa und Samaria. Und die Nationen versuchen verzweifelt, dort ein Palästina zu errichten, um ihre Frist zu verlängern. Aber Gott kennt die Zeit und kennt die Stunde, wo er seine Verheißung an sein Volk Israel erfüllt und sie wieder zurückbringt in ihr Land. Und das liegt nicht daran an ihnen, sondern an seiner Treue. Und das lesen wir auch im nächsten Vers, ja. Nicht hat der Herr euch angenommen und euch erwählt, in Vers 7, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Also der Grund liegt nicht auf Israels Seite. Sie waren nicht größer, zahlreicher. Sie waren auch moralisch nicht hochstehender als die anderen Völker. Auch nicht als die Völker, die sie vertrieben haben, ja. Sie haben dieselben Gräuel getan später. Aber Gott hat gesagt, ich liebe dich, ja. Ich liebe dieses Volk. Und dass Gott dieses Volk liebt, ist auch eine gute Botschaft für uns, weil Gott erwählt nicht das große, beeindruckende, strahlende, sondern das kleine, eigentlich das letzte, ja. Und vielleicht kennen wir alle so Erinnerungen aus unserer Zeit, wo wir aus der Schule bekannt, ne, im Sportunterricht, die Mannschaften werden gewählt, dann werden die Guten und die Starken, die werden gewählt. Die sind die Erwählten. Und die anderen, ich war nicht unbedingt bei den Ersten. Ich auch nicht im zweiten Drittel. Ja. Und das tut weh. Oder in der Familie haben wir erlebt, dass andere uns vorgezogen wurden. Das tut weh. Ja. Aber Gott erwählt das Schwache und das Verachtete. Und ja, das, was vor der Welt nichts ist, hat Gott erwählt. Aber trotzdem ist es eigentlich eine ärgerliche Sache, weil warum erwählt Gott jetzt dieses Volk und bevorzugt es? Ja, in unserem Wochenspruch steht drin, nun spricht der Herr, ich lese nochmal aus Jesaja 43, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich erlöst, da klingt schon der neue Bund an, ja. Ich lese jetzt ab Vers 3 weiter. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wert und geachtet und auch so herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Hier hören wir es wieder. Ich liebe dich mehr als die anderen Völker. Das ist doch eigentlich Provokation für die Nicht-Erwählten, für die anderen Völker. Ist das nicht Rassismus? Das Volk nehme ich mir raus, das erwähle ich mir. Ja? Das setzt sich irgendwie ab von den anderen Völkern. Und ja, da habe ich drüber nachgedacht und dachte, es ist eigentlich ungerecht, sowas. Und dann kam ja der Gedanke oder dieser Satz, die Erwählung Gottes und die erfahrbare Liebe, ja, die erfahrbare Liebe und die Gegenwart, die wir erfahren können, die teilt Gott der Menschheit immer in Form eines Bundes mit. Also immer in einem Bund, Gott schließt mit der Menschheit einen Bund und innerhalb dieses Bundes offenbart sich Gott und erwählt, Ja? Das ist wie bei meiner Ehe. Also, ich habe Dörte, meine Frau, erwählt. Von allen anderen Frauen auf der Welt. Von allen anderen. Sie ist meine Erwählte. Und ich liebe nur sie. Heißt das, ich bin jetzt ungerecht gegen die anderen Frauen? Oder ich verachte die anderen Frauen? Nein. Aber ich habe einen Bund mit ihr geschlossen, dass sie meine Erwählte ist, solange wir leben. Und ja, dass ich sie nur liebe, dass ihr allein meine Liebe gilt. Und so hat Gott auch das mit Israel getan. Und in den Versen 8 unseres Predigttextes geht es dann weiter. Da beschreibt Gott, wie verlässlich er diesen Bund mit seinem Volk halten wird. Da sagt er, darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und da klingt einfach schon die Gnade Gottes an. Ja? Das ist alles noch im alten Bund. Aber auch als er die 10 Gebote gab, sagt er der erste Vers, ich habe dich herausgeführt aus Ägyptenland. Es liegt nicht an dir. Von mir ging die Initiative aus, dich herauszuholen und befreien. Das ist reine Gnade. Also auch der alte Bund fängt immer mit der Gnade und der Zuwendung Gottes an. Unverdient. Und ja, und dann geht es weiter, Vers 9. Du sollst nun wissen oder erkennen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben, und seine Gebote halten und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. Also da wird uns gesagt, da sagt Gott zu Israel, du sollst erkennen, dass der Herr allein Gott ist, dein Gott ist. Und wenn Gott einen Bund schließt, dann will er sich zu erkennen geben. Ja? Er will auch uns, die wir mit ihm in einem Bund stehen, will sich uns zu erkennen geben in diesem Bund. Er will seine Barmherzigkeit uns offenbaren, er will seine Treue uns offenbaren und seine große Liebe, die unverdient ist, die nichts, wo wir nichts zu bringen haben, wo einfach er uns seine Liebe offenbart. Und dann lesen wir aber auch, dass er auch seine Strenge offenbaren will in diesem Bund. Ja? Er will auch seinen Hass, den er auf Sünde hat, weil Sünde zerstört und Sünde zerstört seine geliebten Kinder. Und sein Hass auf Sünde und die Furcht vor ihm will er auch denen offenbaren, die ihn lieben. Und da habe ich einen interessanten Vers im Psalm 25, Vers 14 gefunden. Ich lese jetzt nach der deutschen Menge-Übersetzung, weil da kommt es am besten raus. Freundschaft hält der Herr mit denen, die ihn fürchten. Und sein Bund will sie zur Erkenntnis führen. Also der Bund, Gott offenbart sich denen, die mit ihm im Bund steht, und Freundschaft hält der Herr mit denen, die ihn fürchten. Manchmal sind Dinge für uns scheinbar ausgeschlossen. Freundschaft, Vertrautheit, Nähe und Furcht. Ja, das ist doch, sagen wir, das ist doch was Verschiedenes. Nein, bei Gott nicht. Ja. Bei Gott ist die Freundschaft und der vertraute Umgang ist eingebettet in eine Haltung von Ehrfurcht und von Respekt ihm gegenüber. Ja. Und ja, das will er einfach tun. Und da geht es weiter, dann Vers 11. So halte nur die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, die er deinen Vätern geschworen hat. Ja, sie sollen die Gebote halten. Wie wir wissen, ist kein Mensch in der Lage, diese Gebote zu halten. Sie haben versagt. Wir alle haben versagt, aber einer hat nicht versagt und das ist Jesus Christus. Er hat diese Gebote alle gehalten, er hat diesen Bund erfüllt und ist praktisch der neue Bündnispartner Gottes geworden, Jesus Christus. Und er hat gleichzeitig alle Konsequenzen für die Übertretung auf sich genommen und hat mit seinem Blut bezahlt, hat diesen Bund geschlossen mit dem Vater, hat diesen Bund in seinem Blut besiegelt. Und er ist jetzt der neue Mittler geworden, der das Erbe austeilt für Israel. Jesus Christus ist der jüdische König, ja? König der Juden ist er, der jüdische Messias, ist an den wir glauben. Und das ist ganz interessant, dass Mose nicht in das Land durfte, sondern Josua sollte das Erbe austeilen. Das ist schon eine Vorschattung, weil Jehoshua in Hebräisch, Gott ist Rettung. Ja? Das ist der Name Jesus. Jeschua, die Kurzform. Und also Jeschua wird das Volk Israel ins verheißene Land bringen. Und in Jeremia 31 lesen wir von diesem neuen Bund. Ja, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Also Gott schließt mit Israel diesen neuen Bund, dachte er in Jeremia. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Das haben wir bereits gehört. Das ist die Situation, in der Mose jetzt steht, diesen Bund zu erneuern. Aber er am Ende des Buches auch schon die Konsequenzen und die prophetische Vorausschau bringt auf den neuen Bund. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, jetzt dieser neue Bund. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Diesen Bund will Gott mit Israel schließen. Und da fragen wir uns natürlich, was ist denn jetzt mit uns aus den Nationen? Wir sind doch jetzt in diesem neuen Bund. Israel ist doch da nicht drin. Wir wissen, dass die Zeit kommt, wenn ganz Israel in diesen Bund eintritt, wenn Jesus wiederkommt. Aber sagen, wir sind doch jetzt in diesem Bund und nicht Israel. Hier lesen wir aber, dass der Bund mit Juda geschlossen wird und Israel. Und da sage ich, preis dem Herrn für den Apostel Paulus. Dem ist nämlich offenbart worden, ein Geheimnis, was schon lange auf Gottes Herzen ist. Wir wissen es, aber wir müssen es einfach nochmal neu bewusst machen. Der Apostel Paulus hat diese Offenbarung bekommen, die damals unglaublich war, dass Gott aus jeder Nation erwählt, Menschen mit in diesen Bund, mit seinem Volk Israel hineinzukommen. Und davon schreibt der Paulus im Epheser 2, ab Vers 11, da schreibt Paulus, darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Paulus sagt, wir sollen daran denken. Also er schreibt den Ephesern oder den Gemeinden dort, denkt daran, ja, ihr wart ohne Gott, ihr hattet keine Hoffnung, ihr wart ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, von der Erwählung Israels. Jetzt aber, schreibt er weiter, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, das sind wir von den Nationen, wir waren ferne, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Also Jesus hat am Kreuz die Feindschaft beendet, hat die Feindschaft versöhnt am Kreuz. Und dieses Kreuz, diese Feindschaft zwischen Israel und den Nationen, also Gott sieht zwei Teile, ein Teil ist Israel und das andere Teil sind alle anderen Nationen und Volksgruppen. Und er hat diese beiden versöhnt mit Christus am Kreuz. Das ist die Lösung für jeden Antisemitismus, das ist aber auch die Gotteslösung für jede Form von Rassismus, dass er auch jede Feindschaft innerhalb der Volksgruppen versöhnt hat in Christus. Da können uns keine politischen Ideologen Lösung schenken. Die Lösung ist am Kreuz von Golgatha geschehen. Ja. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien, also den Juden und den Nationen, einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache, und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, die Nation, und Frieden denen, die nahe waren, Israel. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das Besondere ist, dass die Nationen nicht jüdisch werden mussten. Das war ja am Anfang noch ein bisschen unklar. Ja? Nachher müssen wir die jetzt beschneiden, wenn die jetzt auch den Heiligen Geist bekommen. Die sind ja jetzt auch in dem Bund, also müssen sie Juden werden. Aber nein, Paulus gesagt, nein, jede Nation ist so eingeladen, mit der Eigenart, wie sie ist. Gott hat sie geschaffen, wunderbar, zu seiner Ehre. Und er nimmt sie so als Nation in diesen Bund hinein. Ja, das war damals ein Skandal, aber hat eine Weile gebraucht, ja, bis das klar war. Und so ist es auch heute, ja, dass wir, Gott macht ja nicht in dem neuen Menschen einfach eine Vereinheitlichung, ja, wie bei Mao oder so, ja, alle sehen gleich aus, alle sind einheitlich, sondern er versöhnt die Nation und Israel und die Volksgruppen untereinander. Und jeder behält seine gottgeschenkte Identität in diesem Bund. Und das ist einfach phänomenal, wenn man sich mal wieder das, was für uns heute so selbstverständlich ist, sich klar macht, dass das war einfach eine Offenbarung, die der Paulus bekommen hatte, die bis dahin noch verdeckt und verborgen war. Ja, manche haben ja Probleme mit dem Apostel Paulus, die sagen, also der Paulus, der ist ja nicht frauenfeindlich und das gefällt mir hier nicht und dort nicht. Ich halte mich lieber an die Worte von Jesus. Aber wenn wir uns selber von dem Evangelium abschneiden, was Paulus gepredigt hat, schneiden wir uns von unserer eigenen Erwählung ab, als Nation. Und dieses Evangelium, was der Paulus gepredigt hat, ist die Einladung jetzt an alle, in diesen Bund hineinzutreten. Den Bund, den Israel mit Gott geschlossen hat. Den Gott mit Israel geschlossen hat. Genau, und wenn du vielleicht noch nicht in diesem Bund bist, kann ja sein, dann ist es einfach eine Einladung jetzt, ja, in diesen Bund hineinzutreten. Wenn du noch nicht in diesem Bund bist, hast du keine Hoffnung, du hast keinen Gott, vielleicht passt dir das ganz gut, denkst, naja, keiner, der mir was sagt, aber du hast keine Hoffnung, wird gesagt, und dein Leben ist ziellos. Du bist ein Sklave der Sünde, sagt die Bibel, wenn du nicht in diesem Bund stehst. Ja, du denkst, du bist frei, aber du bist ein Sklave der Sünde. Und diese Sünde bedeutet Zielverfehlung. Du verfehlst dein Lebensziel. Dein Leben ist ziellos, dein Leben ist sinnlos, ohne Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen zu haben, in diesem Bund zu stehen. Und das ist, ja, ich möchte einfach, ich weiß ja nicht, ob jemand hier ist, der noch nicht da drin ist, möchte ich einfach einladen, dass du sagst, ja, ich möchte in diesen Bund hineintreten. Jesus, du bist mein Herr und mein Erlöser. Und da wird auch gesagt, das heißt aber auch, dass Jesus dein Herr ist, ja. Das ist, also wenn man in einem Bund steht, dann gehört man komplett dem anderen und der andere gehört einem. Also alles, was Gott hat, gehört uns und alles, was wir haben, gehört Gott. Und was wir Gott bringen können, ist unsere Sünde, ist unsere Zerbrochenheit unseres Herzens, ist einfach alles, ja, was wir vermasselt haben. So bin ich damals in diesen Bund reingekommen. Ich habe da noch nicht viel von verstanden. Ich habe nur gesagt, mein Leben ist ein Haufen Schrott, nimm es bitte. Kann dir das geben nur. Und Gott hat mich angenommen, ja, hat mir vergeben. Und langsam habe ich gelernt, was es bedeutet, in diesem Bund zu leben. Das heißt nämlich, dass er Herr ist. Ich wollte die alte Identität irgendwie in die neue integrieren und Jesus hat mir immer wieder gezeigt, nein, das ist nicht. Und wir müssen unser, und wie wir im Jeremia gelesen haben, wir ändern unser Denken. Ja? Gott will seine Gebote und seine Ordnung in unseren Denken schreiben, in unseren Sinn und in unser Herz. Und das, ja, das tut er. Und das müssen wir nicht selber tun. Wir müssen nur offen sein, dass wir das, was er uns sagt in seinem Wort, in der Heiligen Schrift, dass wir unser Denken erneuern lassen wollen von ihm. Mir ging es damals mal so, ich war in meiner Jugendzeit, war ich Anarchist und hatte alle möglichen politischen wirren Ideen. Und da ist das Schlimmste, ist die Herrschaft von Mensch über Mensch. Ja, das ist das, was irgendwie, also ist ganz schlimm und das ist das System und das wollen wir zerstören und abschaffen. Die Herrschaft, wenn ein Mensch über den anderen herrscht. Das dachte ich, das ist gerecht und Gott muss ja auch so denken. Das ist doch richtig. Und dann lese ich im Judasbrief auf einmal, das sind ganz schlimme Menschen und da steht dann, Leute, die die Herrschaft verachten. Und da dachte ich, oh, das bin ja ich. Also ich bin ja einer, der die Herrschaft verachtet. Aber Herr, das kann doch nicht sein, das ist doch richtig oder so. Ne? Und da habe ich aber gelernt, nee, Gott sieht das anders. Also er verachtet nicht die Herrschaft. Und er hat Regierung eingesetzt in dieser Welt. Ja? Und das ging in meinen Kopf nicht rein, das habe ich nicht verstanden und fand ich ungerecht und habe aber gesagt, Gott, wenn du das so siehst, musst du mir das erklären, dann musst du mein Denken verändern, dann musst du mir das zeigen. Und das hat er getan, ja, Schritt für Schritt. Und auf einmal habe ich gesehen, was hinter dieser Haltung, dass die Herrschaft von Mensch über Mensch irgendwie zu vernichten ist, was dahinter steht. Da ist dass diese stinkende Selbstgerechtigkeit, dieses, ja, es ist also für mich heute ekelhaft, wenn ich dran denke, ja, also diese Haltung dahinter und diese Heuchelei. Und Gott hat das einfach gemacht. Und auf einmal ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und im Römer 12, Vers 2 steht, dass wir erneuert werden, dass wir verändert werden, verwandelt werden durch die Erneuerung des Denkens. Und das will Gott tun, ja, auch heute. Und wir müssen bereit sein, dass wir sagen, was ich denke, meine Kultur, meine Prägung, schaue ich nach dem Wort Gottes und was sagt Gott in seinem Wort darüber. Und wenn sich das widerspricht, dann fange ich nicht an, das Wort irgendwie so hinzudrehen, dass es in mein Denken passt, sondern ich sage Gott, verändere mein Denken. Ja? Wie erklär mir das? Das verstehe ich nicht. Das lehne ich ab oder das mag ich nicht. Aber ich bereit sein, einfach ihn, ja, uns prägen zu lassen. Und das steht auch so schön in unserem Wochenspruch. Da steht nämlich drin, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob. Und dich gemacht hat, Israel. Und dieses Wort geschaffen steht im Hebräischen bara. Das heißt, das kreative Schaffen Gottes. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn Gott etwas schafft. Also Gott hat Jakob geschaffen. Jakob war der Erwählte, aber er war sehr eigensinnig und hat versucht, mit Tricks und Lüge seine Ziele zu erreichen. Aber dann kam der Tag, wo er gesagt hat, du heißt Israel. Also jetzt gibt Gott diesem Jakob, den er geschaffen hat, eine neue Identität, und das ist Israel. Und da steht der dich gemacht hat. Und dich gemacht hat, Israel. Ja? Und für gemacht steht da das Wort Yatzar, und Yatzar heißt geformt wie ein Tongefäß, ja? Wie ein Töpfer ein Tongefäß formt. Und das will Gott mit uns tun, wenn wir in seinem Bund stehen. Er will aus unserem Leben will er ein wunderbares Gefäß zu seiner Ehre formen. Und das tut er. Wir müssen uns nur darauf einlassen, müssen sagen, ja Herr, du bist der Herr und ich folge dir nach, Jesus. Ja, dazu wollte ich uns einfach heute einladen, dass wir das neu mit ihm festmachen und einfach auch nochmal diese Beziehung Israels, diese besondere Bedeutung Israels bis in unsere Tage neu betonen, dass dieser Bund mit Israel nicht gebrochen wurde. Und es ist ja oft diese Ersatztheologie, von der ich geredet habe. Ja, das macht ja keiner irgendwie, naja, ich bin jetzt ersatztheologisch, ich glaube das jetzt. Ich vertrete die Ersatztheologie. Das ist durch die Kirchengeschichte so in uns drin. Das ist wie eine Brille, die wir haben. Ja? Wir lesen die Bibel und wir sehen gar nicht mehr, dass da Israel oder Jerusalem steht. Wir setzen sofort unseren Namen ein. Und das dürfen wir auch, wenn wir in diesem Bund sind. Ja, spricht Gott uns an. Diese Jesaja-Stelle, die hat mein Leben verändert. Ja. War so ein kleiner Wurm der Minderwertigkeit, als Gott mir meine Götzen genommen hat. Da war nicht mehr viel von mir übrig, aber diese Stelle hat mir gesagt, ich liebe dich, ich habe dich erwählt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Und ich habe diese Stelle 30 Mal jeden Morgen gesagt, irgendwann konnte ich es auswendig, einfach nur über mein Leben bekannt, und dann fing Gott an, seinen Wert in mich reinzusprechen. Und natürlich dürfen wir das Wort nehmen und Gott spricht zu uns, aber wir müssen sehen, was da eigentlich auch steht. Da steht oft Israel und Jerusalem. Und wir sehen die Bibel, dass von vorne bis hinten, dass es um seinen Bund mit Israel geht. Und ja, Gott handelt an seinem Volk und ist noch nicht fertig. Ja. Genau. Das wollte ich uns sagen. Amen.